Es scheint, als ob die Kapitalmarktteilnehmer die Meldungen, die Aussagen der amerikanischen Notenbank Fed und der EZB ja, nicht so viel Glauben schenken und die nicht ernst nehmen, als ob die Notenbanker an Glaubwürdigkeit verlieren würden.
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
Wen wundert's, wenn wir uns noch Dezember 2021 anschauen? Vor einem Jahr um diese Zeit waren die Aussagen seitens der Notenbanker, dass im Jahr 2022 vorsichtige Schritte kommen könnten, um die Wirtschaft, um die Zinslandschaft zu normalisieren. Und damals war die Rede von ein oder zwei Zinsveränderungen, Zinshebungen im Jahr 2022. Was ist gekommen? Ja, ganz was anderes. Radikale Zinsveränderungen, radikale Zinsschritte. Und wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass die Zinsfrage und somit auch die Bedeutung der Zentralbanken 2023 sinken wird, weil, und das sehen wir jetzt schon in dieser Woche nach den Zinsschritten, beschäftigt sich der Markt viel mehr mit der Frage, in welcher Verfassung ist die Wirtschaft? Und wie wirken sich die Zinsveränderungen aus? Die haben eine zeitliche Verzögerung. Und wie radikal diese Zinsschritte waren, das merken wir dann, wenn wir die Zahlen näher uns anschauen. Im Dollarraum sind die Zinsen in diesem Jahr von 0,25% auf aktuell 4,5% gestiegen. Das ist zahlenmäßig gesehen nicht so viel. Das sind also lediglich 4,25% plus. Aber wenn wir das prozentuell uns anschauen, wären die Zinsen in diesem Jahr um 100% gestiegen, dann wären wir jetzt bei 0,5%. Wären die Zinsen bei 1%, dann wäre das eine 300%ige Steigerung. Wir haben aber eine Verachtzehnfachung der Zinsen. Das ist prozentuell 1800%. Wenn man das in Rentabilität oder Rendite umrechnen würde, sind das gigantische Sprünge. Und das ist auf der Zinsseite passiert und das muss die Wirtschaft verkraften. Bei vielen ist das noch überhaupt nicht angekommen. Was ist in Europa? Die EZB hat die Zinsen von 0 oder Negativzinsen sogar auf aktuell 2,5% gehoben. Das scheint weniger zu sein, weil 2,5 ist weniger als 4,5. Von Null wegrechnen ist mathematisch nicht möglich, deswegen habe ich in meinem Rechenmodell statt 0 0,1 angesetzt. Ich hätte natürlich auch 0,01 ansetzen können, dann wäre es noch radikaler. Aber wenn ich 0,1 ansetze, dann ist die aktuelle Zinssituation im Vergleich zum Dollar nicht auf das 18-fache gestiegen, sondern auf das 25-fache. Würde ich statt 0,1 0,01 ansetzen, dann ahnen wir, dass das ja, gigantische Dimensionen wären, um hier die Zinssteigerungen zu berechnen, dann wären wir bei 250-fach. So. Die EZB muss deswegen aufpassen, aus meiner Sicht, welche Schritte sie setzt, weil in einer abkühlenden Wirtschaft und auf der Energieseite kämpft Europa so oder so deutlich stärker als Amerika, mit dem Krieg vor unserem Haustür, wäre eigentlich eine Unterstützung der Wirtschaft wichtiger und so tuckert die Europäische Zentralbank derzeit leider, taumelt hinter der amerikanischen Notenbank hinterher, hat zu spät begonnen und hebt jetzt die Zinsen und was noch radikaler ist, die Europäische Zentralbank senkt die Bilanz. Und die Senkung der Bilanz klingt wieder so harmlos, hat aber eine sehr große Auswirkung, weil damit Liquidität aus dem Anleihenmarkt rausgezogen wird. Und was das bedeuten kann, das haben wir heuer gesehen in diesem Jahr, weil wenn Liquidität rausgezogen wird, dann kann eine Refinanzierung der Anleihen nur mit höheren Zinsen passieren. Und höhere Zinsen bedeuten fallende Kurse bei bestehenden Portfolios. 2022 war sehr blutig für Anleihenportfolios, so blutig, wie wir es seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen haben, und zusammengestimmt damit, dass gleichzeitig auch im Aktienmarkt die Kurse nicht erfreulich waren, ist das überhaupt historisch und vielleicht ein- oder zweimal da gewesen in den vergangenen 150 Jahren. Die Frage ist natürlich, wie geht's weiter? Und jetzt schauen wir uns wieder die amerikanische Seite an. Der Jay Powell hat in seiner Rede signalisiert, dass die langfristigen Zinsen Ende 2023 bei 5,1% sein werden. Aber der Markt preist ganz was anderes ein. Der Markt sagt, no way, das wird nicht passieren, alter Herr. Der Markt preist 4,4% ein, also niedrigere Renditen und Verzinsungen. Die Notenbanken können ja die kurzfristigen Zinsen immer nur kontrollieren und steuern. Die langfristigen Zinsen kommen aus der Angebot-Nachfrage-Situation des Marktes zustande. Und die langfristigen Zinsen gehen nach unten, wenn die wirtschaftliche Verfassung besser wird, wenn die Bonität der Schuldner sich verbessert, naja, dann sinken die Zinsen. Wenn die wirtschaftliche Verfassung schlechter ist und die Bonität der Schuldner sinkt, dann müssen sie Zinsen nach oben. Wenn die Zinsen nach oben gehen, gehen die Renditen nach unten. Und das ist etwas, was wir derzeit im Markt sehen, dass der Kapitalmarkt nicht mehr so wie noch 2011, wie damals Mario Draghi rausgegangen ist und gesagt hat, whatever it takes, und mit diesem einen Satz hat er alles erledigt und musste keine Schritte setzen. Derzeit ist es nicht so, die Notenbanker gehen raus, sagen etwas, darauf reagiert der Markt gar nicht und sie müssen dann noch radikalere Schritte setzen. Und das passiert derzeit auf der Zinsseite. Das heißt, der Anleihenmarkt preist derzeit ein, dass die amerikanische Notenbank in der zweiten Jahreshälfte nächstes Jahr die Zinsen senken wird müssen. Und das ist eben die Frage, wer wird jetzt Recht bekommen? Der Jay Powell signalisiert, nein, die Zinsen, die werden längerfristig oben bleiben. Wir werden zwar aufhören, die Zinsen weiter zu heben, aber wir bleiben auf jeden Fall länger oben. Und eben der Kapitalmarkt sagt, na, die wirtschaftliche Verfassung ist schlecht. Der Wirtschaft geht es nicht so gut, die höheren Zinsen und diese radikale Steigerung verdauen zu können. Deswegen wirst du, liebe Notenbank, die Zinsen nächstes Jahr senken müssen. Und das wird eben die Frage sein, wer hat hier in welcher Form Recht. Die Zinshebungen waren in dieser Woche weltweit überall so wie erwartet, auch von der Europäischen Zentralbank. Auf den Philippinen, in Schweden, in Norwegen, in Taiwan, überall Zinshebungen, auch Bank of England mit 0,5%, ähnlich wie die EZB. Aber überall ist signalisiert worden, dass die Zentralbanker damit rechnen und die aktuellen Zeichen darauf hindeuten, dass die Inflation im kommenden Jahr signifikant sinken wird. Die Bank of England hat sogar signalisiert, dass aus ihren Daten hervorgeht, dass die Inflation 2024 unter 2% fallen könnte. Und tatsächlich, viele glauben das nicht, weil natürlich jetzt beim Einkaufen die Preise sehr hoch sind, aber wenn wir Vergleiche uns anschauen und ein sehr guter Analyst, der bis jetzt bei Makrobond gearbeitet hat, der sich selbstständig gemacht hat, aber weiterhin sehr gute Analysen zusammenstellt, hat die aktuelle Inflationsentwicklung mit dem Verbraucherpreisindex, mit der Inflation aus den 70er, 80er Jahren verglichen, 72 bis 84, und wir sehen hier sehr, sehr starke Parallelen. Die gute Nachricht ist kurzfristig, dass tatsächlich für die nächsten Jahre 2023, 2024 die Inflation, wenn hier diese Parallelen bleiben, weiterhin zurückkommen wird. Aber, und das ist die schlechte Nachricht, und deswegen muss man aufpassen, was man dann danach macht und wie man da auf die Themen reagiert, könnte eine zweite sehr starke Inflationswelle kommen. Und wenn die Zentralbanker hier zu früh, zu schnell die Zinsen wieder senken, dann könnte eben diese zweite Welle kommen. Das wäre dann so 25, 26, mit der Spitze 27. Und das gilt es natürlich zu vermeiden. Deswegen ist das Spiel derzeit auch in der Inflationsfrage nicht so leicht zu sehen und vor allem die Handlungen der Notenbanken. Dieser Bilanzabbau von der EZB trifft alle europäischen Länder und ich habe hier jetzt Zahlen nur aus Deutschland. Deutschland war im Jahr 2022 mit rund 450 Milliarden Euro verschuldet über Anleihen. Die waren draußen. Die müssen natürlich auch sehr oft refinanziert werden. Wenn Anleihen auslaufen, müssen neue Anleihen begeben werden und die müssen von jemandem gekauft werden. In der Vergangenheit sind die Zentralbanker aufgetreten und haben die Anleihen gekauft, weil wenn sie dann nicht auftreten und es ist ein Bedarf auf Finanzierung, was muss passieren, damit jemand kauft, die Zinsen der Anleihen müssen nach oben. Das heißt, wenn Unsicherheit im Markt ist und die Bonität schlecht ist, dann müssen sie Zinsen nach oben, weil ansonsten kauft der Markt nicht. Wenn aber die Zinsen steigen, ist das eine Belastung einerseits für die Wirtschaft, auf der anderen Seite, wir wissen es, für bestehende Portfolios katastrophal und blutig. Nächstes Jahr braucht Deutschland ca. 90 Milliarden mehr als in diesem Jahr. Das heißt, der Bedarf wird steigen von 450 Milliarden auf 540 Milliarden. Und parallel dazu besteht im gesamten Euroraum ein Umschuldungsbedarf von ungefähr 300 Milliarden. Das ist keine neue Verschuldung, sondern das sind nur die bestehenden, die auslaufen, die umgeschuldet werden müssen. Und das ist also eine wichtige Frage, die natürlich sich der Markt stellt, weil wenn die Europäische Zentralbank und auch die Fed als Finanzierungspartner sich zurückziehen, ihre Bilanzen abbauen, dann müssen andere Marktteilnehmer her. Und diese Marktteilnehmer werden entweder auf dem jetzigen Niveau die Anleihen kaufen, was nicht anzunehmen ist, weil die Marktteilnehmer der Meinung sind, dass die Wirtschaft in keiner guten Verfassung ist. Das heißt, die Bonität der Schuldner nicht gut ist und die verlangen höhere Zinsen. Und höhere Zinsen, und da sind wir wieder in diesem Karussell drinnen, Zinsen würden dann sinken, wenn die Wirtschaft an Kraft gewinnt und wenn die Bonität der Schuldner steigt. Das wäre dann für bestehende Anleihenportfolios gut, weil dann würden die Kurse nicht fallen, sondern steigen. Wenn wir also diese Parameter anschauen, und deswegen reite ich auf diesen Themen herum, ist 2022 für Anleihenportfolios schmerzhaft. Die Aussichten für 2023 sind aber auf der reinen Anleihenseite nicht besonders rosig, weil viele Parameter dafür sprechen, dass hier weiterhin Druck im Anleihenmarkt bleiben wird. Ob das dann eskaliert und die Notenbanker gezwungen sein werden, hier einzugreifen, das werden wir noch sehen. Wenn wir über Inflation sprechen, dann wundern sich sehr viele, warum denn die Inflation nicht schneller zurückgeht, wenn viele Basisthemen so radikal zusammenbrechen. Wir haben also davon gehört, dass Gebrauchtwarenpreise sinken und die ganzen Lieferketten sich normalisieren. Es stimmt, ich habe hier eine Auswertung wieder von Macrobond und Steno Research, wo die Servicedienstleistungen, aber auch die Waren, die Güter in der Inflationsentwicklung dargestellt sind, zurück bis Anfang der 90er Jahre. Und wir sehen, dass normalerweise diese Sachen parallel laufen. Die Waren, die Güter, die haben eine viel höhere Volatilität. Das heißt, dort schwanken die Preise kurzfristig deutlich stärker um die Serviceleistungen herum, die normalerweise viel, viel stabiler sind. Das heißt, viele kurzfristige Schwankungen werden gar nicht weitergegeben, die werden eher geschluckt von den Service-Dienstleistern, beziehungsweise die Service-Dienstleister laufen in der Inflationsentwicklung hinterher. Jetzt haben wir, wenn wir das anschauen, im Jahr 1999, als Güter in der Inflation, in der Preisentwicklung sehr stark gestiegen sind. Das war die Hype-Phase vor dem Platzen der Technologieblase. Sind die Serviceleistungen deutlich später gestiegen, also wie die Blase geplatzt ist, sind die Servicepreise nach oben gegangen, die Dienstleistungspreise, und sind erst zeitlich verzögert, um fast einem Jahr verzögert, wieder runtergekommen. Und sehr ähnlich sehen wir die Bewegung auch jetzt. Die Preise im Güterbereich sind deutlich stärker gestiegen. Bis das tatsächlich in der Breite angekommen ist, ist auch da wieder Zeit vergangen, fast ein Jahr. Jetzt stürzen die Warenpreise ein. Ob das jetzt im Energiesektor ist oder bei den Lieferketten ist, bei den ganzen Containerpreisen, bei den Rohstoffen, viele stürzt ein, aber die Servicepreise, Dienstleistungspreise, die steigen noch und werden erst vermutlich im Laufe des nächsten Jahres drehen. Das heißt, das sind solche Vorlaufindikatoren, die man hier beobachtet, aber die kommen nicht sofort an. Und das ist das Hauptproblem. Und wenn jetzt nur aufgrund der Vorindikatoren die Notenbanker zu früh reagieren würden, dann besteht natürlich die Gefahr, dass hier die Servicepreise nicht deutlich zurückkommen, sondern hoch bleiben und diese kurze Schwankung, die hier stattfindet, von denen sogar ausgeblendet wird und geschluckt wird, so wie es normalerweise nach oben die Preisentwicklungen geschluckt werden, würde das nach unten jetzt auch verschluckt werden. Und deswegen ist das eine Pattstellung, in der derzeit die Zentralbanker sich hier befinden. Deswegen ist umso wichtiger, dass sie ihre Glaubwürdigkeit behalten, damit sie nicht den Markt kommunizieren können, aber im Moment sieht es so aus, als würde der Markt den Notenbankern nichts glauben. Zum Schluss noch aus der aktuellen realen Entwicklung, weil es sind ja nicht nur die Staaten und die Notenbanker in akuten Schwierigkeiten, sondern auch einzelne Unternehmen. Und unser, also mein Lieblingsclown in dieser Geschichte ist ja Elon Musk, der ganz sicher nicht sehr erfreut auf das Jahr 2022 zurückblickt. Es ist diese Woche rausgesickert, dass er im Hintergrund weitere Aktienpakete von Tesla verkaufen musste, um damit seine Geschichte bei Twitter zu finanzieren. In etwa 22 Millionen Aktien hat er verkauft. Das ist ein Wert von 3,6 Milliarden Dollar gewesen. Klingt nach viel, ist aber ja gar nicht so viel im Vergleich dazu, was er in diesem Jahr abstoßen musste, obwohl es am Anfang geheißen hat, diese Übernahme von Twitter wird sich selber tragen und selber finanzieren und er braucht überhaupt nichts von seinen Sicherheiten angreifen, hat er in diesem Jahr 40 Milliarden Dollar aus Tesla abziehen müssen. Und da sind die Tesla-Aktionäre und Anhänger von ihm, werden da ordentlich getestet. Er hat irgendwann einmal gesagt, dass er das nicht braucht. Er hat irgendwann einmal auch gesagt, er hat die Verkäufe abgeschlossen. Wir können uns noch erinnern, er hat irgendwann einmal im Social Media eine Umfrage gestartet, sehr medienwirksam. Soll er Aktienpakete verkaufen, damit er seine Steuerlast bezahlen kann? Na, wird er das machen müssen, weil er die Steuerlast bezahlen muss und hat da keine Liquidität. Dann wird er Aktien verkaufen müssen. Das ist einfach so. Aber das war so eine kurze Geschichte, die ja aufgepoppt ist. Und das war sehr, sehr wirksam. Und da hat er dann gesagt, ja, er hat alle Verkäufe abgeschlossen, er muss nichts mehr verkaufen. Ja, und in der Zwischenzeit hat er doch weiterhin sehr, sehr viel abgeben müssen. Wir werden also in der nächsten Woche vor Weihnachten weiter überwiegend uns anschauen, wie der Markt mit diesen Schritten, die von den Notenbanken ausgesendet werden, umgeht. In der ersten Phase haben wir also deutlich gesehen, dass der Markt den Notenbankern nicht glaubt. Und ja, jetzt stellt sich eigentlich nur die Frage, in welcher Verfassung ist die Wirtschaft tatsächlich, weil das wird noch eingepreist werden müssen. Die gute Nachricht ist, und was positiv signalisiert wird, dass technisch sehr viele Signale da sind, dass im Standard & Poor's Index 500 viele Unternehmen, so hoch wie schon seit langem nicht mehr, eher auf der positiven Seite sind, weil sie gesunde Geschäftsmodelle haben, weil die Kurse aktuell zu stark unterbewertet sind, weil die Gewinne nicht so stark eingebrechen werden. Das heißt, von da können positive Signale ausgehen. Aber das ist nur 40% der Unternehmen. Die Frage ist, was ist bei den anderen los? Und so wie es im Moment ausschaut, bleibt für 2023 auch keine Möglichkeit, um wirklich komplett flüchten zu können und zu sagen, ich ziehe mich raus aus der ganzen Geschichte, weil sowohl Aktien als auch Anleihen hier in diesem Bereich weiterhin mit der aktuellen Rahmenbedingung sehr unsicher bleiben und nur ein sehr, sehr breit aufgestelltes globales Gesamtportfolio helfen kann, um hier weiterhin stabil in diesen unruhigen Rahmenbedingungen segeln zu können. Mit diesen Gedanken verabschiede ich mich auch heute wieder. Wünsche allen ein sehr hoffentlich erholsames Wochenende. Und das ist schon das vierte Adventwochenende. Genau. Und nächste Woche haben wir schon Weihnachten. Liebe Grüße hier wieder aus Mariazell. Und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.
Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.